Vielen Dank, Harry. Ich denke, die meisten kennen mich. Er hat meinen Namen ja schon genannt, Jürgen Ferrari. Ich bin zweiter Pastor der englischsprachigen International Baptist Church Berlin in Steglitz. Und nebenbei habe ich noch ein kleines Business. Ich mache Hochzeiten und Beerdigungen. Und viel mehr muss man nicht wissen. Hochzeiten ist ein gutes Stichwort. Ich war vor einiger Zeit wieder mal vor einer Hochzeit und da ruft mich der Bräutigam kurz vorher an und fragt, ob er noch mal ein Meeting mit mir haben kann. Ich dachte, das ist alles schon besprochen, was soll das? Sag natürlich zu. Und da kommt er zu mir und sagt, ich muss noch mal mit dir reden. Sag ich, was ist denn los? Ja, sag mal, können wir das mit den guten und den schlechten Zeiten nicht weglassen und der ewigen Treue und diesem ganzen Kram? Ich dachte, das ist ja eine Unverschämtheit, geht überhaupt nicht. Da macht er sein Portemonnaie auf, gibt mir 100 Euro und da sag ich, jo klar, mal gucken, was wir machen können. Es kommt zum Tag der Hochzeit, wir kommen also zu dem Treuegelöbnis und ich frage ihn dann, willst du versprechen, immer vor deiner Frau zu knien, ihr immer zu folgen, noch nicht mal eine andere Frau anzugucken, so treu zu sein? Willst du ihr regelmäßig Blumen nach Hause bringen und ihr mindestens einmal die Woche Frühstück ans Bett? Und mit knirschenden Zähnen sagt dieser Mann, ja, ich will. Nach der Hochzeit kommt er auf mich zu, stinkend sauer, ich dachte schon, oh, hier ist Gefahr im Verzug. Er sagt, was war das denn? Ich mache mein Portemonnaie auf, drücke ihm seine 100 Euro in die Hand und sagte, deine Frau hatte einfach das bessere Angebot. Ich sehe schon, ihr seid begeistert. Ehe hat ja was mit Folgen zu tun, mit jemandem folgen, dem Ehemann, der Ehefrau folgen. Und Ehe hat hoffentlich auch etwas mit Begeisterung zu tun. Und beides hat heute sein Thema in der Predigt. Folgen und Begeisterung. Wir waren gerade in den Vereinigten Staaten, haben Freunde dort besucht. Und wir haben Freunde besucht, die wir lange nicht gesehen haben. Und zwar in Indiana, direkt am Michigansee. Und wichtig ist zu wissen, das ist nicht in diesem berühmten Bible Belt, sondern da ist die geistliche Landschaft ähnlich wie bei uns. Nicht allzu fromm. Und ich war mit dem Bekannten, den wir da haben, dem Freund, zweimal war ich in seiner Gemeinde. Das ist eine Episcopal Church, das erste und das letzte Mal. Vor vielen Jahren, also da wollte ich nicht wieder hin. Also habe ich das Internet durchsucht, habe geguckt, was gibt es denn eigentlich für Gemeinden hier im Umfeld. Und ich war total schockiert. Amerika, das Land der Technik, wie man denkt. Ganz viele Gemeinden haben erstmal gar keine Internetseite. Und wenn sie eine haben, eine ganz schreckliche, da findet man überhaupt nicht, wann haben die eigentlich Gottesdienst oder was für einen Stil hat dieser Gottesdienst eigentlich. Ich stehe persönlich nicht so auf, ich sag mal, altertümliche Gottesdienste. Und deswegen wollte ich vorher wissen, auf was lässt du dich da ein? Hab natürlich erstmal als Lokalpatriot bei den Baptisten geguckt, die hatten gar keine Internetseite. Und habe dann eine Gemeinde gefunden, Road to Life. Dachte ich, oh, der Name, Weg zum Leben, klingt ja erstmal nett. Hab die Seite angeklickt, nette Videos drauf. Nee, das ist noch nicht das richtige Bild. Genau, danke. Dachte von den Videos, die die haben, von dem, wie das da so bühnentechnisch ist, musste man da schon reden, ist es vielleicht zu modern. Meine Frau ist da noch skeptischer als ich und habe sie gefragt, die hatten drei Gottesdienste, zwei ungefähr 30 Minuten entfernt, einen bei uns im Ort abends um 6 und habe gesagt, Frau, wenn du nicht mitkommen willst, guck mal, hier ist die Internetseite, dann gehe ich abends um 6 alleine. Und sagt sie, nö, sie will dahin. Wir also morgens um 9 gleich in den ersten Gottesdienst, damit der Tag nicht so zerrissen ist, die hatten 9 Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr und ich habe eine Sache dort sofort gemerkt, ich könnte jetzt eine Stunde darüber predigen, was die hatten, was wir, sowohl eure Gemeinde, muss ich leider sagen, als auch unsere Gemeinde, muss ich erst recht leider sagen, was uns fehlte. Nämlich von der ersten Sekunde, die wir auf diesem Parkplatz waren, spürten wir eine Begeisterung für Jesus und eine Begeisterung für ihre Gemeinde. Und das ist rübergeschwappt. Das ist rübergeschwappt zu unseren Kindern, die sich weigern mit Händen und Füßen. Unser Sohn ist 5, wohlgemerkt. Ist nicht, also der ist schon in der Pubertät, aber nicht in der, über die wir normalerweise reden. Er will nicht zu uns in Kindergottesdienst. Und da, ja Papa, wir gehen da mal. Und war weg. Und als wir ihn abgeholt haben, sagte er, können wir nicht den zweiten Gottesdienst auch noch hier bleiben? Es war faszinierend. Und meine These ist, diese Leute hatten eine Begeisterung, weil sie Jesus wirklich gefolgt sind. Ich erlebe das in unseren Gefilden immer wieder, dass wir so fromme Verse haben. Ich fange ganz oft an bei uns in der Gemeinde, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns fröhlich sein und freuen in ihm. Und dann ist die Reaktion genauso wie hier, die Leute sind so, muss ich da jetzt antworten, ist ja ein bisschen peinlich. Und ich glaube, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem Folgen von Jesus und einer Begeisterung. In unserem Land habe ich ganz oft die Diskussion, kann man denn sowas machen in der Gemeinde? Und was man fragt, ist nicht mal, steht das in der Bibel? Du hast das gerade eben ganz schön gesagt mit diesem Gesetz. Sondern was man fragt, ist, passt das zu meinem Stil? Will ich das überhaupt? Will ich mich überhaupt ändern und veröffnen anderen Dingen gegenüber? Weil das haben wir noch nie gemacht. Wir haben man soll nicht negativ über seine eigene Gemeinde reden, aber wir haben zum Beispiel ein Ding bei uns in der Gemeinde, dass die Kinder auch im Gottesdienst am Anfang sind. Seitdem ich in dieser Gemeinde bin, kämpfe ich dagegen. Und das Argument, was immer zurückkommt, ist, naja, aber da mussten wir ja früher auch durch. Ja, ist das ein Argument? Scharen von Generationen gehen unseren Kirchen verloren. Ja, haben wir schon immer so gemacht. Und wir fragen nicht, was will Jesus eigentlich, sondern wir fragen so oft, was will ich eigentlich? Was ist mein Stil von Musik? Und wenn der Stil auf der Bühne ein anderer ist, auch dann mache ich erstmal schon die Schotten dicht. Wenn der Prediger anders rumläuft, als ich das erwarte, dann mache ich die Schotten dicht. Nö. Wenn der eine andere Sprache hat, als ich das gewöhnt bin, als ich das in der Kirche haben möchte, ach nö, dann ist das nicht so mein Ding. Aber die Frage ist, geht es um mich in der Gemeinde oder geht es um Jesus in der Gemeinde? Geht es darum, dass ich mich wohlfühle in der Gemeinde oder geht es darum, dass Adlershof sich wohlfühlt in der Gemeinde und dass Adlershof gerettet wird? Das Hammermäßige an dieser Gemeinde, dieser Road to Life Church war, dass diese Gemeinde ganze 4 Jahre existiert hat. 4 Jahre. Und die hatten 3 Gottesdienste. Und die sagten, naja, jetzt ist so Ferienzeit, ist leer. Wir haben so im ersten und zweiten Gottesdienst zusammen 500 Leute jetzt gerade, weil Ferienzeit ist. Nach 4 Jahren, 500 Leute. Das war aber nicht alles. Da war ich schon mal mehr als erstaunt. Sondern, ich habe mich dann mit dem Pastor unterhalten. Wir wurden dann natürlich gleich hingezerrt, weil die fragten, wer seid ihr denn, wo kommt ihr denn her? Und da sagt ich, ja, bin Pastor aus Berlin, englischsprachig, bla bla bla. Und dieser Pastor, ich frage ihn, sag mal, ihr habt ja hier einen großen Aufwand. Die treffen sich morgens in einer Schule, müssen alles aufbauen. Die haben eine professionelle Bühne mit Videoleinwänden, mit umwerfend. Ich fand zum Beispiel gut, die hatten eine ganz große, hinten am hinteren Ende hatten die auch einen Beamer hängen. Da war die Uhrzeit für den Pastor, wie lange der noch hatte. Das brauche ich unbedingt, ich überziehe immer. Und die hatten die Texte und alles für die Sänger. Die mussten nicht in ihre Noten reingucken, die konnten einfach zum Publikum. So Kleinigkeiten, umwerfend. Und er sagt, ja, das ist schon ganz schön aufwendig. Ich meine, wann fangt ihr denn morgens an? Ja, 5.30 Uhr. Sonntag? Wie macht ihr das? Und er sagt, naja, das geht schon, das ist auf vielen Schultern. Aha, wie viel seid ihr denn so? Ja, so 250 bis 300 Leute arbeiten hinter den Kulissen. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Warum? Weil diese Leute begeistert sind von ihrem Gott. Und begeistert sind von ihrer Kirche. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wem wir nachfolgen. Und deswegen ist meine Predigt heute, heißt ein Stück Folge ihm nach. Wir kennen das so ein bisschen von, jetzt kannst du es gerne machen, von Forrest Gump. Oh, gleich mit schönem Effekt hinten. Dass die Leute Forrest Gump gefolgt sind, die bei mir hier mal im Alpha-Kurs waren, die kennen dieses Bild, die kennen diesen Videoausschnitt. Die waren begeistert. Die sind von der Ostküste zur Westküste und wieder zur Ostküste ihm einfach hinterhergelaufen, weil sie begeistert waren. Es war keine Anstrengung für sie, sondern sie sind ihm hinterhergelaufen. Und ich glaube, dass wir Gott so hinterherlaufen sollten. Wir tun das im Alltag oft leider nicht. Harry hat ja ganz toll schon über den Galaterbrief erzählt. Wenn ihr für die nächste Zeit eine Bibellektüre braucht, fangt doch mal ganz vorne an und lest ihn Stück für Stück durch. Wir sind jetzt in dem Kapitel 6 von dem, was ich heute erzählen möchte. Und da geht es darum, bleibt doch mal Schritt für Schritt neben dem Heiligen Geist. In Galater 5, 25 lesen wir, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Und Galater 6, da geht es genau darum, wie kann ich das eigentlich machen? Der Heilige Geist gibt die Richtung an. Und jetzt im Beginn von Kapitel 6 zeigt uns Paulus 5 praktische Dinge, wie wir das tun können, wie wir Schritt halten können mit dem Heiligen Geist. Und bevor jetzt Leute aufschreien, ah, da ist der alte Charismatiker wieder an der Kanzel. Es geht hier um geistliche Wahrheiten der Bibel. Und nicht darum, in was für eine christliche Schublade man gerne gepackt wird. Es gibt 5 praktische Dinge, wie Paulus uns zeigt, wie wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist. Wir fangen an, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt die doch selber bitte auf. Galater 6, die Verse 1 bis 10 gehen wir heute durch. Die Verse 1 bis 2. Brüder, wenn euch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut, wieder zurecht. Entschuldigt, ich habe heute Elberfelder rausgesucht, weil die einfach die ist, die am nächsten dran ist am Urtext. Neues Leben und was ihr so habt, neue Genfer, alles schön, aber so Kleinigkeiten fehlt denen. Deswegen habe ich Elberfelder heute genommen, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Der erste Punkt heute ist also, einer trage des anderen Lasten. Was sind diese Lasten, um die es hier geht? Das sind die Lasten der Sünde, das sagt Paulus ganz klar. Die Situation ist ganz klar, du siehst jemand, der also gefallen ist in seinem christlichen Leben, der Sünde getan hat. Und die Gefahr, die wir als Christen immer haben, ist, dass wir diese Leute ablehnen. Ich habe von einer Gemeinde gehört, da fragt mich ein Pastor um Rat, die hatten einen Lobpreisleiter und der hat sich geoffenbart und hat gesagt, ich bin jahrelang meiner Frau fremd gegangen und ich möchte das jetzt gerne wieder in Ordnung bringen, deswegen komme ich zu dir, Pastor, und ich möchte gerne bekennen und ich möchte mit meiner Frau um meine Ehe kämpfen. Was macht dieser Pastor? Das Erste, was er tut, ist, ihn erstmal aus seinem Dienst entfernen. Über viele Jahre, obwohl er in Sünde gelebt hat, hat er Segen gebracht. Die Gemeinde ist gewachsen, die Lobpreiszeiten waren gesegnet. Jetzt, wo er sich geoffenbart hat und gesagt hat, ich will das wieder in Ordnung bringen, da schmeißt man ihn raus. Wir Christen sind die Armee, hat mal jemand gesagt, auf der Welt, die einzige Armee, die ihre eigenen verwundeten Leuten erschießt, anstatt sie aufzurichten. Aber das Ziel von Gott ist, diese Leute wiederherzustellen, sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das tun wir nicht, indem wir ihnen in den Hintern treten und sagen, du darfst nicht mehr. Wenn du mit dem Heiligen Geist Schritt halten möchtest, dann handle auch wie der Heilige Geist. Und dann hilf, dass dieser Mensch auf den richtigen Weg zurückgebracht wird. Und dafür braucht es einen Geist der Liebe. Einen Geist der Annahme, einen Geist der Unterstützung, einen Geist, der so ist, wie Jesus ihn hatte. Wir kennen alle, und das ist immer ein gutes Beispiel, wir kennen alle die Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Und was macht Jesus? Ganz seelsorgerlich bringt er sie an den Punkt, wo sie sagt, stimmt, ich muss mein Leben ändern. Und dann sagt er, und geh und sündige hinfort nicht mehr. Er nimmt sie an, er bringt sie auf den richtigen Weg zurück. Dieses Wort wiederherstellen bedeutet das Gleiche im Griechischen wie eine Maschine reparieren. Was mache ich, wenn mein VW-Bus kaputt ist? War er gerade, ich bringe ihn in die Werkstatt. Was machen die? Defekte Teile austauschen und neue Teile einbauen. Ich gehe nicht hin und sage, du blöder VW-Bus, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und erst wenn du wieder ein geistliches Leben führst, dann darfst du auch wieder mich transportieren. Wäre ja Blödsinn. Es geht darum, so etwas wie Wiederherstellung, was wirklich so ähnlich ist wie Reparieren. Und das tun wir in unseren Gemeinden zu wenig. Wir sammeln Gelder für Leute in Not. Ich weiß, ihr seid bei Weihnachten im Schuhkarton ganz aktiv. Wir machen alles Mögliche und das ist auch gut so. Aber unser Fokus sollte wieder darauf liegen, Leute seelsorgerlich zu begleiten, wenn sie durch Sünde gefallen sind und sie aufzurichten. Psalm 34, 8 sagt, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Und diese Leute brauchen Hilfe. Und dafür brauchen wir einen Geist der Annahme. Und wir verurteilen Leute zu oft. Sowas kann man doch nicht machen. Du wusstest das doch vorher. Ich hab's dir doch gleich gesagt. Warum hast du dich denn mit dem Mädel eingelassen? Ist doch schrecklich. Wir sollen Leute nicht verurteilen, wir sollen Leute wiederherstellen. Und es ist interessant, wir haben, wenn ihr euch das Buch Galater anguckt, wir sehen ganz klar, wie hart Paulus mit Irrlehrern ins Gericht geht und wie sanft er auf einmal hier ist. Und wie sanft er mit persönlicher Sünde umgeht und die Leute eben nicht verurteilt. Es ist der Weg, wie Jesus gehandelt hat. Leute wiederherstellen. Es braucht auch einen Geist der Demut dazu, um das zu machen. Galater 6,1, wir haben es gerade gehört, sagt, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Wir sind alles nur menschliche Wesen. Wenn jemand anderes von der Sünde verführt wird und wir uns hinstellen und sagen, ach, mir passiert sowas nicht, dann sind wir arrogant, dann sind wir stolz. Im Englischen gibt es ein ganz schönes Wortspiel, das sagt, Pride and sin both has the eye in the middle. Kann man schlecht übersetzen. Die Worte Pride, Stolz, hat ein I in der Mitte und Sünde hat auch ein I in der Mitte und I ist halt auch, bin auch ich ein Ego. Das ist ein schönes Wortspiel, was im Deutschen leider nicht passt. Wir laufen Gefahr, dass wir auch in die Sünde laufen. Wenn wir die Leute verurteilen, sündigen wir. Aber auch wenn wir versuchen, den Leuten zu helfen. Das bedeutet, geh nicht allein. Versuch nicht allein der Starke zu sein, weil es kann sein, dass du in dieselbe Falle tappst. Wenn du sagst, das ist nicht wahr, dann tappst du spätestens in die erste Falle. Also, bleib nicht alleine, sondern geh mit jemand anderes. Warum ist das wichtig? Weil es der Weg ist, den Jesus gegangen ist. Jesus hatte einen Geist der Demut in sich. Jesus hatte einen Geist der Liebe, der Annahme. Und Jesus war nicht alleine, obwohl er der Sohn Gottes war. Er hat sich andere Leute, 12 Jünger, um sich herum geholt. Es gibt noch einen zweiten Punkt und das lesen wir in Galater 6, 3 bis 5. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Bisschen verrückt. Du trägst die Bürden der anderen und jetzt sagt Paulus, und trage deine eigene Bürde. Sieht erstmal aus wie so ein Widerspruch. Du kannst deine Last nicht tragen, dann sollst du deine Last doch tragen. Aber wir müssen uns dazu die Worte angucken, die im Griechischen verwandt werden. Es sind nämlich zwei unterschiedliche. Hier, auch da ist der Elberfelder besser, übersetzt ja auch einmal Lasten und einmal Bürden. Das ist zum Beispiel die Hoffnung für alle, und ich habe sie alle durchgeguckt vorher, und die neue Leben, die sind da sehr ungenau. Das eine Wort ist, habe ich schon gesagt, die persönliche Last, das, was ich selbst nicht tragen kann, die Sünde. Das andere, was Paulus hier verwendet, ist aber ein anderes Wort, was im Griechischen so viel meint wie leichtes Gepäck oder auch deine persönliche Verantwortung. Gott hat uns Verantwortung gegeben, hat dir Verantwortung gegeben für dein Leben, aber auch für das Leben der anderen, und da hört es bei uns ganz oft auf. Wir gucken, wie kann ich in dem Dschungel der Gemeinde so überleben und wie finde ich meinen Platz? Gott hat uns die Verantwortung für den Nächsten gegeben. Und Gott hat uns die Verantwortung gegeben und er wird uns da helfen. Er wird uns da stärken, er wird uns ausrüsten. Der Heilige Geist ist das, der uns hilft, unsere Lasten zu tragen. Tust du das? Es gibt so ein paar Schlüsselwörter, die da in diesem Text sind. Das erste ist, wie habe ich das übersetzt? Gib mal den nächsten bitte. Trage deine eigene Bürde, genau. Halte dich nicht selbst zum Narren. Don't fool yourself. Das Problem ist, dass wir ganz oft denken, wir sind ja so die
die Cracks in der Gemeinde, wir machen ja schon viel. Ich habe den Büchertisch. Oder ich koche bei den Lego-Tagen. Das sind ganz wichtige Dinge. Lasst euch davon nicht abbringen. Aber bei Gott ist es so, wir kommen da ganz am Ende noch drauf, dass wir gucken müssen hinten auch, was kommt so ein Stück raus. Wenn ich sähe, dann ernte ich auch, weil Gott segnet. Und es gibt zu viele Menschen, ich kenne euch da zu wenig, die leben vom Applaus der anderen. Unsere Gemeinde hat was Tolles gemacht. Hey, sind wir eine tolle Gemeinde. Die Bibel fordert uns aber heraus, schau mal, was du gemacht hast. Don't fool yourself. Also evaluiere dich einfach mal ein Stück. Bist du eigentlich Teil des Segens oder bist du kein Teil des Segens? In viel zu vielen Gemeinden lehnen sich die Leute zurück und bewerten dann die Musik. Ach, die Musik war aber heute nicht so schön. Oder den Prediger. Ach, der Ferrari, wenn der so redet. Das ist immer so komisch für mich. Das ist ein bisschen so, als ob ich mit meinem Stück Torte am Tisch und meinem Kaffee in der Hand mich mit meinem Nachbarn drüber unterhalte, wie schlimm doch das Leid in der Welt ist und wie viele Leute doch hungern. Wir haben eine eigene Verantwortung. Und die Lösung von diesem Problem ist, geh mal nach Hause und guck in den Spiegel, teste dich mal selber. Teste mal, was tut Gott in deinem Leben und was tut Gott durch dein Leben. Das ist Evaluation. Und sei mal da ganz ehrlich mit dir. Und manchmal wird mir da, wenn ich das tue, auch Angst und Bange, weil ich so denke, Jürgen, Mensch, du predigst und du machst hier in deiner Gemeinde, du machst da in der Gemeinde. Aber wo wirkt Gott eigentlich durch mich und in mir? Und dann ist die Folge, wenn ich sehe, du tust etwas und Gott segnet das, dass ich mich freuen kann. Und dann kommt auch Begeisterung. Lego-Bautage ist ein gutes Beispiel. Ich war ein paar Mal hier rund um eure Lego-Bautage und wenn man daherkommt, die Leute, die mitgemacht haben und vor allem auch die Kinder, die haben alle ein dickes Strahlen auf ihrem Gesicht. Das ist toll, das begeistert und dann macht Gemeinde Spaß. Und dann gebe ich auch gerne. Warum? Weil ich Gott folge und weil ich meine eigene Verantwortung trage, weil Gott durch mich wirken möchte. Und das Zweite ist, dass Paulus sagt, vergleiche dich nicht. Wenn ich vergleiche, dann ist das eine ganz große Gefahr, und zwar in beiden Richtungen. Oft in den Zeiten, wo ich auch regelmäßig hier war, bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, wisst ihr was, in Adlershof hat was. Wenn in Adlershof die Leute anfangen, und das stehe ich zu, wenn ihr hier anfangt, Musik oben zu machen, da schwappt ganz oft geistlich was rüber, was ich in meiner Gemeinde oft vermisse. Ich habe verglichen. Und Vergleich ist schlecht. Warum? Weil ich anfange, mich zu vergleichen. Ich fange an, zum Beispiel in meiner Gemeinde, mich manchmal mit meinem Chef zu vergleichen, dem ersten Pastor. Verkehrt. Warum? Weil wieder mal das Ego im Mittelpunkt stellen. Und wir hatten das schon. Ego und Sünde haben beide zur Folge, Ego und Stolz haben beide zur Folge, dass Sünde nur rauskommt. Paulus sagt, vergleiche nicht, weil du bildest dann nur dein Ego heraus, indem du andere kritisierst. Die Lösung ist das, was Paulus hier sagt. Sei nicht stolz, sondern freue dich und jetzt kommt was ganz Komisches. Wie heißt das auf Deutsch? Sondern richte den Blick darauf, dass du Ruhm hast, nicht im Blick auf den anderen, sondern ein Blick auf dich. Das ist ja komisch. Das scheint ja auch wieder ein Widerspruch zu sein. Wir wissen, die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, Stolz ist was Schlechtes und Ruhm, eigener Ruhm ist was Schlechtes. Und jetzt sagt, ja, auf einmal, du sollst dich selbst rühmen. Der Schlüssel ist wieder Gott. Wem folgen wir? Dem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist durch dich was wirkt, dann kannst du stolz sein. Und dann sollst du stolz sein. Warum? Eigentlich ist das bessere Wort Freude. Dann kannst du dich drüber freuen. Warum? Weil du nicht dir die Ehre gibst, sondern weil du Gott die Ehre gibst. Guck mal, was Gott durch mich machen durfte. Halleluja. Alle Ehre sei ihm. Weil er ist derjenige, der tut. Und nochmal, dann schwappt Begeisterung in mein Herzen, in mein Herz. Und dann freut sich Gott auch. Freude, ihr Lieben, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir wieder lernen müssen, glaube ich, in unserem Land. Freude an Gott und auch Freude an unserer Gemeinde. Hey, Gott hat mir Gaben gegeben und ich darf diese Gaben einsetzen. Ist das nicht großartig? Und das segnet Gott auch noch. Wow, grandios. Wenn ich mich mit anderen vergleiche oder auch gucke, was machen andere Gemeinden besser als ich, dann ist das eher so, dass es destruktiv ist. Wenn ich gucke, bin ich Teil dessen, was Gott mit dieser Welt vorhat, weil Gott mir Gaben gegeben hat und ich setze diese Gaben ein und ich sehe, wie Gott diese Gaben segnet, dann halte ich Schritt mit dem Heiligen Geist. Und dann ist die Folge davon Freude, dann ist die Folge davon, dass ich im Glauben wachse, dann ist die Folge davon, dass mein Leben reicher wird. Und es ist die Folge davon, und davon bin ich fest überzeugt, dass auch in einem Land wie Deutschland, auch in einer Stadt wie Berlin, Gemeinden wachsen. Und ihr Lieben, wenn ihr jetzt sagt, das ist so schwierig in unserer Stadt, ja, es ist schwierig, aber nicht wir kämpfen, sondern Gott kämpft. Und wenn ich mir die Stadt angucke, es gibt Gemeinden, die wachsen. Oh, jetzt vergleiche ich wieder. Neutestamentliche Gemeinde ist wachsende Gemeinde. Und wenn wir nicht wachsen, so hart wie das ist, machen wir etwas falsch. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Lass uns weitergehen in unserem Text, sonst überziehe ich wieder und komme zu spät zu uns in die Gemeinde. Vers 6, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Wichtiger Punkt. Der Punkt heißt, teile mit deinen Lehrern alle Dinge. Das ist auch Teil, wenn wir Schritt halten wollen mit dem Heiligen Geist, wenn wir seinen, nämlich Gottes Weg, folgen wollen und wenn wir Gottes Weg in unserem Leben leben wollen. Das ist auch Teil davon, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir unsere eigene Bürde, unsere eigene Last tragen. Das ist übrigens auch Teil von Freude. Wenn ich mit meinen Lehrern teile, weil sie mir etwas gegeben haben. Und viele denken jetzt natürlich, ja, da geht es um materielle Dinge. Und Predigen über den Zehnten oder sowas, ja, das haben wir nicht so gerne auf der Kanzel. Gerade es könnte ja sein, dass Gäste hier heute sind und die sagen dann gleich wieder das alte Vorurteil, Kirche will nur dein Geld haben. Ihr Lieben, darum geht es natürlich auch. Es gibt in der Bibel ganz klar den Dienst, der bestimmt ist davon, dass die Gemeinde sammelt und Geld gibt. Paulus übrigens hat selber auch gearbeitet, aber Paulus hat auch von Unterstützung gelebt. Andere Gemeinden werden auch unterstützt. Ganz klar. Aber hier geht es noch um was anderes. Hier geht es nämlich, teile alle Dinge mit deinem Lehrer. Und das ist Teil deiner Verantwortung. Natürlich geht es da auch um Geld. Und natürlich geht es da auch um Evaluation. Und jetzt muss ich mal auch mit uns ganz hart ins Gericht gehen, wenn ich sehe, wie viel Geld wir im Urlaub so zum Fenster rausschmeißen. Nein, es ist wichtig und es ist auch gut und auch gerade, wenn wir die Kinder verwöhnen und sowas, alles wichtig. Und wie knauserig wir manchmal sind, wenn es darum geht, dass der Kollektenbecher umgeht. Und dann sagen wir, erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Muss jeder selber evaluieren. Aber hier geht es noch um was anderes, nämlich darum, dass ich mit anderen, mit meinem Pastor, mit meinem Lehrer, mit meinem Hauskreisleiter, mit meinem Lobpreisleiter teile, was mir widerfahren ist sozusagen. Ich hatte eine Lobpreiszeit und die hat mich berührt und Gott hat mich verändert. Teile es mit den Leuten. Warum? Weil es die Leute ermutigt, die das hier vorbereiten, die hier vorne stehen und weil es dich ermutigt. Wie oft habe ich das gesehen, so gerade im Alpha-Kurs, wo langjährige Hasen drin sitzen, die schon eigentlich ganz viel erlebt haben müssen im Glauben und ich frage, wollt jemand Zeugnis geben? Und dann fängt man so an zu wühlen, ich habe das hier auch schon erzählt, also das Mädchen ist jetzt, glaube ich, 25, aber als sie 9 war, da ist mal in unserer Gemeinde ein Mädchen von Krebs geheilt worden. Okay, das ist toll, aber es ist doch schon eine ganze Weile her. Wie ist denn das in deinem Alltag? Ja. Und dann freuen wir uns an so Zeugnissen, wie wir sie heute gehört haben. Und das ist bombastisch und ich gehe nach Hause und bin ein bisschen traurig, dass ich sowas nicht erlebe. Teile mit deinen Lehrern, wenn Gott dein Herz berührt. Guter neuer Start, wenn ihr euren neuen Pastor habt, wenn der hier predigt und er berührt euer Herz, schreibt ihm eine kurze E-Mail. ist immer besser als nach dem Gottesdienst, da stürmen immer alle auf ihn drauf, haben 1000 Fragen und dann muss man noch schnell über einen Gemeindebrief reden und die neue Dekoration und die Lego-Tage und dann ist er sowieso, mich kann man zum Beispiel rund um Gottesdienst gar nicht ansprechen. Ich sage das allen bei uns in der Gemeinde, das geht hier rein und da raus, das ist nicht böse gemeint, aber das ist mir einfach zu viel. Das macht meine Festplatte nicht mehr mit. Schreibt mir mal eine kurze Mail und sagt, Pastor, hat mich total berührt, hat mich verändert. Wow, hat er auch gleich ein Zeugnis. Als ich darüber gepredigt habe, hat mir einer geschrieben, der ist davon angerührt worden. Und es lässt euch auch ein bisschen aufblicken auf das, oh, ich muss mich beeilen. Was erlebe ich eigentlich im Glauben in meinem Alltag? Und auch da ist Evaluation wieder gut. Wenn ich so wenig erlebe, warum erlebe ich eigentlich so wenig? Kann es sein, dass ich vielleicht das eine oder andere ein bisschen ändern müsste? Kann es sein, dass ich vielleicht Dienst tue in der Gemeinde, aber es ist vielleicht gar nicht mein Platz, sondern ich sollte mal gucken, wo sind meine Gaben, wo ist meine Freude und da erlebe ich dann auch Segen. Und dann habe ich auch was zu erzählen. Wichtige Punkte sind natürlich sowas wie sagt man auf Deutsch, ich bin schon zu lange in meiner Gemeinde drin, Gebetsteam. Wenn die zum Beispiel Gebetserhörungen haben. Harry, ich fand das toll, dass du das erzählt hast. Sowas ist wichtig, sowas ermutigt und ermutigt auch andere Leute. Ey, Gebet ist die einzige und beste und stärkste Waffe, die wir haben in unserem Leben. Ermutigt doch einander. Also, alle Dinge zu teilen mit den Lehrern heißt natürlich finanziell, es heißt aber auch alles an. Und der Lehrer ist nicht nur der Pastor, sondern, Leute, wenn ihr, ich weiß, dass das Harry nicht so leicht fällt hier mit der Moderation, geht mal hin und ermutigt ihn hinterher. Klopft ihm mal auf die Schulter, weil dann macht ihm das mehr Freude. Oder dem, der es nächste Woche macht, oder dem, der es letzte Woche gemacht hat. Den Lobpreisleiter, geht doch mal hin und sagt doch mal Danke. Und gerade wenn ihr sagt, eigentlich ist das nicht mein Stil von Musik, ermutigt die doch mal. Wir kommen zu Verse 7 und 8. Wenn wir mit dem Heiligen Geist Schritt halten wollen, sind die so ein Stück, ich sag mal, Schlüsselverse für mich. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Zwei Dinge. Erstens, irrt euch nicht. Und zweitens, ihr erntet, was ihr sät. Das Prinzip ist sehr einfach. Du erntest, was du siehst. Ganz einfach. Und das ist eine Entscheidung. Und das ist die Entscheidung, ob ich Schritt halte mit dem Heiligen Geist in meinem Leben oder nicht. Irrt euch nicht, betrügt dich nicht selber. Manchmal ist es so, dass wir was anfangen, was beginnen und dann geht es nicht sofort, wie wir das so wollen. Und dann sind wir ermutigt und hören ganz schnell wieder auf. Aber es ist ein Prinzip. Wir säen, was wir ernten. Und ich muss so ein Stück mir eingestehen, wenn ich sähe und wenn ich dann ernte und wenn ich vielleicht begeistert darüber bin, in meiner alten Gemeinde, wo ich früher gearbeitet habe, da kamen die Leute übrigens an und haben mir immer Pilze gesammelt im Herbst. Und ich wusste am Anfang immer nicht, mögen die dich eigentlich? Und schenken dir deswegen die Pilze oder mögen die dich nicht? Oder schenken dir deswegen die Pilze, weil sie dich loswerden wollen? Ich stehe noch hier. Aber wenn ich was sähe und ich komme dann an mit so einem Korb voll Äpfel, weil ich einen tollen Apfelbaum hatte, dann ist das nicht mein Verdienst, sondern das spiegelt wieder das Antlitz Gottes, weil Gott so jemand ist. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dann kommen da Äpfel raus. Halleluja, haben wir nicht einen tollen Gott? Und so ist das in spirituellen Dingen, in geistlichen Dingen eben auch. Und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Ihr Lieben, durch die Seelsorge und auch in meinem eigenen Leben erlebe ich viel zu sehr. Am Sonntag tun wir alle so, als ob wir die frommen Christen sind. Und Montag, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, sind wir alle doch nicht so toll. Und am Dienstag wundern wir uns, warum wir eigentlich nicht ganz grandiose christliche Früchte ernten. Ich weiß, das ist hart, aber es ist ehrlich. Und ich zumindest möchte mir das zugestehen, weil ich dann mir zugestehen muss, was ich ernte, das sähe ich auch. Wenn ich Montag nicht geistlich lebe und nicht Schritt halte mit dem Heiligen Geist, muss ich mich Dienstag nicht wundern, wenn ich ausgebrannt bin. Und wenn ich Mittwoch auf einmal keine Power mehr habe und mich nur noch danach sehne, wann ist der nächste Sonntag, wann kann ich wieder geistlich auftanken? Wann komme ich wieder auf Zack? Dann ist in meinem Alltag etwas falsch. Ich habe auf dem Balkon habe ich eine Pflanze, die ich unter dem Begriff Wunderblume kenne. Da blüht sie leider noch nicht. Jetzt blüht sie gerade in voller Pracht und ihr seht, eigentlich sind da Geranien. Dieses Jahr war ich faul, sonst versuche ich immer unseren Balkon ganz schön zu machen. Dieses Jahr war ich ein bisschen faul. Ich habe also nur Geranien gekauft, aber da kommen Wunderblumen raus. Warum? Weil die gesät wurden. Da waren Samen in der Erde und deswegen kam die Wunderblume hoch. Und ich habe sie extra nicht ausgerissen, weil das für mich ein schönes Bild ist, nämlich in dem Fall für was Negatives. Ich wollte Geranien und ich kriege eine Wunderblume. Erinnert mich an mein geistliches Leben. Ich will Segen, aber ich ernte nicht nur Segen. Jürgen, sei doch mal ehrlich zu dir, du scheinst irgendwas gesät zu haben, was nicht in Ordnung ist. Und wenn ich uns unsere Gemeinden so angucke, mich selber angucke, dann sehen wir ganz oft Egoismus. Seien wir doch nicht falsch und geben es nicht zu. Wir sehen in unserem Leben oft unser Ego. Stolz. Faulheit. Wenn ich hier fragen würde, okay, wer ist bereit, ab nächsten Sonntag um 5.30 Uhr herzukommen, um diese Gemeinde schick zu machen? Wie viele von uns würden die Hand heben? Ich wahrscheinlich auch nicht. Was regiert also? Mein Ego. Oh, ich habe die Woche über so viel zu tun, mein Leben ist so hart, 5.30 Uhr aus dem Bett kommen, oh, geht nicht. Steht jetzt nicht zur Debatte, deswegen kann ich das ja nennen. Aber es ist, seien wir doch mal ehrlich, es ist Faulheit. Wenn wir die Notwendigkeit sehen würden, sollten wir aufstehen. Und natürlich gibt es Leute, wo der Arbeitsalltag das nicht hebt, ganz klar. Aber ich sehe, dass wir uns so oft hinter unseren Entschuldigungen verstecken. Was ich sehe, ernte ich auch. Oder bleiben wir doch bei diesem kleinen Punkt Begeisterung. Seien wir doch auch da mal ehrlich, wenn jemand in meine Gemeinde kommt, was ist der erste Eindruck? Nicht der Eindruck, den ich in Amerika hatte. Der hat ein Riesenschild, wenn du das erste Mal hier bist, mach, der hat einen riesen Parkplatz von der Schule, mach doch mal Warnblinker an, haben wir gemacht, meine Frau war das peinlich. Sofort hatten wir einen, den nennen die Buddy, einen Buddy an der Seite, der den ganzen Tag für uns da war, solange wir da waren. Immer in einem guten Abstand, damit es nicht zu drängend ist, aber sobald wir das Gefühl hatten, wir könnten jemanden brauchen, war er da. Würde ich gerne einführen bei uns. Aber ich glaube, wir sind zu faul und wir sind nicht begeistert genug. Der hat gesprüht vor Energie über seine Gemeinde. Was? Der 250. Mitarbeiter fehlt. Genau, mit 249 kann man auch was machen. Wenn wir Segen säen, werden wir Segen ernten. Wenn wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist, wird der Heilige Geist uns leiten. Und wir wirklich nach dem Willen Gottes fragen, werden wir Freude in unserem Leben ernten. Und ich predige nicht dieses Wohlstandsevangelium, was ja auch gibt, wenn du nur genug gibst und wenn du nur genug betest, dann geht es dir gut und dann bist du gesund und dann bist du reich. Nein, das bete ich überhaupt nicht. Was ich sage ist, was wir säen, werden wir ernten. Wenn wir die richtigen Samen säen, werden wir auch die richtigen Pflanzen ernten und nicht wie auf meinem Balkon, eine sehr schöne Pflanze, die da aber eigentlich nicht hingehört. Und die Samen, die wir säen sollten, heißen eigentlich Gnade. Barmherzigkeit, Liebe in Christus, das Wort Gottes, lesen, studieren und diese Dinge auch in Aktion. Ich treffe die Entscheidung, anderen zu dienen. Das ist eine Entscheidung und zu sagen, ja, ich stehe 5.30 Uhr auf. Und viele von denen, die stehen um 5.30 Uhr, sind die in der Gemeinde und machen den letzten Gottesdienst um 18 Uhr auch noch mit und bauen dann den ganzen Kram hinterher ab. Die bauen in der Schule auf. Nach dem zweiten Gottesdienst bauen die alles ab, tun das in großen LKW, fahren in die nächste Stadt und bauen da wieder alles auf und bauen abends wieder alles ab. Und viele der Mitarbeiter fangen von 5.30 Uhr bis abends an. Aus Begeisterung, nicht weil sie müssen. Und was mich am meisten erstaunt hat, ist, in Amerika, die Leute haben nicht 6 Wochen Urlaub wie wir in ihrem Arbeitsdings. Die Leute haben 2 Wochen im Schnitt, 2 Wochen Urlaubszeit und opfern ihre Sonntage. Ich mache die Ich treffe die Entscheidung, anderen zu dienen. Und vielleicht ist das nicht dein Weg und nicht mein Weg, von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr oder 8 Uhr abends zu arbeiten. Aber die Entscheidung sollte trotzdem sein. Leg doch mal die Hand aufs Herz. Dienen wir dem Herrn oder dienen wir nicht dem Herrn? Und wenn wir dienen, dienen wir an der richtigen Stelle? Erleben wir Freude oder sagen wir wieder, oh Mann, gemeine Leitungssitzung und ich habe so überhaupt keinen Bock? Dann mache ich was falsch. Wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe und die richtigen Dinge sähe, dann werde ich die richtigen Dinge ernten. Oder Gott lügt in seinem Wort. Und manchmal dauert es, ja. Aber wenn ich einen Apfelbaum sähe, dann dauert es auch manchmal, bis der Äpfel trägt. Und manchmal dauert es, bis man Äpfel ernten könnte. Ich habe vor 20 Jahren, da haben wir so ein kleines Pfadfinderhäuschen mal an Land gezogen und habe ich einen Kirschbaum gepflanzt als Erinnerung. Und dann sind wir vor 10 Jahren, der hat lange nicht getragen, vor über 10 Jahren haben wir da aufgehört und sind jetzt seit letztem Jahr, da gibt es keine Pfadfinder mehr, nur noch den Verein und das Häuschen. Und ich habe dieses Jahr, ob ihr es glaubt oder nicht, das erste Mal in meinem Leben da Kirschen geerntet, mit meinen Kindern zusammen. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut die geschmeckt haben. Die waren die besten Kirschen, die ich je gegessen habe. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben. Was rauskommt, ist, dass wir gestärkt werden in unserem Charakter. Was herauskommt, ist, dass wir gestärkt werden in unserem Glauben. Was herauskommt, ist, dass wir Begeisterung erleben. Und ich habe es gesagt, ich bin fest davon überzeugt, weil wir so begeistert leben und weil unser Leben wirklich reich wird, werden wir andere damit anstecken und unsere Gemeinden werden wachsen. Ganz schnell Vers 9 und 10. Lasst uns aber im guten Tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir die Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Lasst uns nicht müde werden. Wenn wir aufhören zu gehen, auch im Glauben, bleiben wir stehen. Wenn wir aufhören, dem Heiligen Geist zu vertrauen und nachzufolgen, werden wir nichts mehr ernten. Und ich weiß, es ist leicht in dieser Stadt und in diesem Land, wo Entmutigung und Angst anscheinend regieren, guckt euch die Wahlplakate an, den Mut nicht zu verlieren. Und ich weiß, es ist nicht leicht, Freude zu behalten und stark zu bleiben, aber es geht nicht um unseren Zeitplan, sondern es geht um Gottes Zeitplan. Und wenn wir das zusammen anpacken als Team, dann werden wir auch dranbleiben und dann werden wir auch ernten, was wir sehen. Weil die Bibel ganz klar sagt, zur richtigen Zeit werden wir ernten. Ganz kurz eine Zusammenfassung für die es zu viel war. 5 kleine Punkte habe ich heute genannt, wenn wir mit dem Heiligen Geist Schritt halten wollen. Das erste ist, hilf anderen, ihre Lasten zu tragen, vor allem denen, die vor Sünde zerbrochen sind. Richte sie wieder auf. Zweitens ist, trage deine eigene Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Sei mal ehrlich und frage dich und frage Gott, und ich natürlich auch, ob wir das tun. Das dritte, ermutige die, die dich Gottes Wort lehren. Das vierte ist, falle nicht darauf rein, wenn du meinst, dass es im Moment nicht vorangeht. Und fünftens ist, gib nicht auf. Wenn wir das tun, werden wir großen Segen erleben. Ich wünsche euch das gerade jetzt im Hinblick auf eure neue Situation mit einem neuen Pastor, dass ihr wirklich so ein Kick nach vorne kriegt. Ich glaube, ihr seid ein Juwel hier in Adlershof und ich glaube, dass Gott viel durch euch wirken möchte. Und ich weiß, dass viele von euch ins Nachdenken gekommen ist, gerade als so ein Stück die jüngere Generation weggebrochen ist. Lasst euch nicht ermutigen. Ihr seid Licht in dieser Region. Haltet Schritt mit Gott und ich glaube, Gott wird euch segnen. Ihr werdet ernten, was ihr seht. Amen.